Kapitel 25 Die Zentner. Nach Matthäus Kapitel 25, die Verse 14 bis 30. Auf dem Ölberg hatte Christus zu seinen Jüngern vor seiner Wiederkunft gesprochen. Er hatte bestimmte Zeichen für die Nähe seines zweiten Kommens angegeben und die Jünger ermahnt, zu wachen und bereit zu sein. Nachdrücklich wiederholte er die Warnung. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde, in der der Menschensohn kommen wird. Daraufhin machte er ihnen klar, wie sie seine Ankunft erwarten sollten, nicht in Untätigkeit, sondern in fleißiger Arbeit. Das lehrte er mit dem Gleichnis von den anvertrauten Zentnern. Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen, jedem nach seiner Tätigkeit, und zog fort. Durch den Mann, der in ein fernes Land reist, wird Christus dargestellt. Als er das Gleichnis gab, stand er kurz vor seinem Hingang von der Erde zum Himmel. Die Knechte oder Sklaven des Gleichnisses sind seine Nachfolger. Wir gehören nicht uns selbst. Wir sind teuer erkauft. Nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit dem teuren Blut Christi. Damit, die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Alle Menschen sind um diesen unermesslich hohen Preis erkauft worden. Gott schüttete alle Schätze des Himmels auf die Erde aus. Ja, gab uns in Christus den ganzen Himmel. So erwarb er sich Willen, Zuneigung, Geist und Seele eines jeden Menschen. Gleich, ob gläubig oder ungläubig, alle sind Eigentum des Herrn und sind aufgerufen, ihm zu dienen. Je nachdem, wie sie sich zu dieser Forderung stellen, werden sie am Gerichtstag Rechenschaft ablegen müssen. Nicht alle anerkennen die Ansprüche Gottes. Die Knechte im Gleichnis kennzeichnen Menschen, die sich als Diener Christi bekennen. Die Nachfolger Jesu wurden erlöst, um zu dienen. Dies ist, wie unser Herr lehrt, der wahre Lebenszweck. Weil Christus selbst diente, kann er auch von allen seinen Nachfolgern den Dienst an Gott und den Mitmenschen verlangen. Er bietet der Welt damit eine viel höhere Lebensauffassung, als sie je gehabt hat. Leben im Dienst für andere bringt den Menschen in persönliche Beziehung zu Christus. Das Gesetz des Dienens bindet uns wie das Glied einer Kette an Gott und an unsere Mitmenschen. Seinen Knechten tut Christus seine Vollmacht aus. Er vertraut ihnen also etwas an, das sie nutzbringend für ihn anwenden sollen. Er gibt einem jeden seine Arbeit. Jeder hat seinen Platz im ewigen Plan Gottes. Jeder soll gemeinsam mit Christus alles tun, um Seelen zu retten. Die Verpflichtung, hier auf Erden für Gott zu wirken, ist nicht weniger gültig als die Verheißung, einst in den Himmelswohnungen leben zu dürfen. Gaben des Heiligen Geistes. Die Zentner, die Christus seiner Gemeinde anvertraut, sind in erster Linie die Gaben und Segnungen durch den Heiligen Geist. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden. Dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist. Einem anderen Glaube in demselben Geist. Einem anderen die Gabe, gesund zu machen in dem einen Geist. Einem anderen die Kraft, Wunder zu tun. Einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Nicht alle Menschen empfangen die gleichen Gaben, doch jedem Diener des Meisters ist eine Gabe zugesichert. Bevor Christus seine Jünger verließ, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Er sagte auch: Siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Doch erst nach der Himmelfahrt empfingen die Jünger diese Gabe in ihrer ganzen Fülle. Erst als sie sich gläubig und unter Gebet völlig dem Werk Gottes geweiht hatten, erfolgte die Ausgießung des Geistes. Da wurden die Güter des Himmels den Nachfolgern Christi in besonders reichem Maße zugeteilt. Er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene mit sich geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Durch Christus gehören uns diese Gaben zwar schon, aber ihr endgültiger, tatsächlicher Besitz hängt davon ab, ob wir den Geist Gottes empfangen. Die Verheißung des Geistes findet leider nicht die erforderliche Wertschätzung. Deshalb erfüllt sie sich auch nicht so, wie es möglich wäre. Den Evangeliumsdienst macht ja gerade das Fehlen des Geistes so kraftlos. Gelehrsamkeit, Intelligenz, Beredsamkeit, wie überhaupt alle angeborenen oder erworbenen Fähigkeiten, sind ohne die Gegenwart des Geistes Gottes außerstande, ein Herz zu berühren, einen Sünder für Christus zu gewinnen. Andererseits strahlt von dem ärmsten und unwissendsten Jünger, der mit Christus verbunden ist und die Gabe des Geistes empfangen hat, eine Kraft aus, die Herzen gewinnt. Gott macht solche Menschen zu Kanälen, durch die sich größte Segenseinflüsse in der Welt ausbreiten. Andere Gaben. Nicht nur die Gaben des Geistes sind mit den Gütern des Gleichnisses gemeint, sondern vielmehr alle Gaben und Fähigkeiten, angeborene wie erworbene, natürliche wie geistliche. Sie alle müssen im Dienste Christi angewendet werden. Wenn wir seine Jünger werden, übergeben wir uns ihm mit allem, was wir sind und haben. Unsere Gabe reicht er uns geläutert und veredelt zurück, damit wir sie zu seiner Ehre und zum Segen unserer Mitmenschen anwenden können. Gott gab einem jeden nach seinem Vermögen. Er verteilte die Zentner nicht willkürlich. Wer imstande ist, 5 Zentner zu nutzen, bekommt 5. Wer 2 anlegen kann, erhält 2. Und dem, der nur mit einem sinnvoll arbeiten kann, wird 1 Zentner zugeteilt. Niemand braucht sich zu beklagen, zu geringe Gaben erhalten zu haben. Denn Gott, der sie verteilt hat, wird durch den Gebrauch eines jeden großen und kleinen anvertrauten Gutes gleichermaßen geehrt. Wer 5 Zentner zu verwalten hat, muss den Ertrag von 5 abliefern. Wer 1 hat, den Ertrag von dem 1. Gott erwartet vom Menschen Früchte, nach dem, was einer hat, nicht nach dem, was er nicht hat. Die Anwendung der Zentner. Im Gleichnis ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 Zentner. Ebenso gewann der, der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Selbst die geringsten Gaben müssen genutzt werden. Wir sollten nicht so sehr darüber nachdenken, wie viel habe ich bekommen, sondern uns fragen, setze ich das, was ich erhalten habe, richtig ein? Die Entwicklung aller unserer Fähigkeiten ist vornehmste Pflicht vor Gott und den Mitmenschen. Wer nicht täglich an Brauchbarkeit wächst, versäumt seine Lebensaufgabe. Mit unserem Glaubensbekenntnis an Christus geloben wir, nach besten Kräften nützliche Arbeiter für den Herrn zu werden. Jede unserer Fähigkeiten müssen wir daher zur höchst erreichbaren Vollkommenheit ausbilden, damit wir recht viel Gutes wirken können. Des Herrn großes Werk muss getan werden. Wer ihm in diesem Leben treu und willig dient, dem wird er im zukünftigen Leben eine reiche Belohnung schenken. Er wählt sich seine Werkzeuge selbst aus und lässt sie sich jeden Tag unter immer wieder anderen Umständen in der Arbeit für ihn bewähren. Menschen, die sich von ganzem Herzen um die Ausführung seiner Pläne mühen, erwählt er nicht etwa, weil sie bereits vollkommen wären, sondern weil sie durch die Verbindung zu ihm die Vollkommenheit erlangen können. Gott nimmt nur die an, die fest entschlossen sind, ein hohes Ziel zu erreichen. Jedes menschliche Werkzeug verpflichtet er, sein Bestes zu tun. Außerdem verlangt er sittliche Vollkommenheit von ihnen. Nie dürfen wir den Maßstab der Gerechtigkeit herabsetzen, um ihn unseren angeborenen oder anerzogenen Sündenneigungen anzupassen. Es muss uns klar sein, Charakterunvollkommenheit ist Sünde. Gott als absolut vollkommenes Wesen vereinigt alle wahrhaft guten Charaktereigenschaften in sich. Und jeder, der Christus als persönlichen Heiland annimmt, hat das Vorrecht, ebenfalls diese Charaktereigenschaften zu besitzen. Wer Mitarbeiter Gottes sein will, muss nach Vervollkommnung jedes Körperorgans und jeder geistigen Anlage streben. Wahre Erziehung bedeutet, die leiblichen, geistigen und sittlichen Kräften jeder Pflicht gewachsen zu machen und Leib, Geist und Seele auf den Dienst für Gott vorzubereiten. Eine solche Erziehung reicht ins ewige Leben. Der Herr erwartet, dass die Leistungsfähigkeit eines Christen auf allen Gebieten zunimmt. Christus hat uns im Voraus unseren Lohn dafür ausbezahlt, wenn wir ihm zuverlässig und willig dienen, nämlich sein Blut und seine Qualen. Er kam auf die Welt, um uns ein Beispiel zu geben, wie und in welchem Geiste wir wirken sollen. Er möchte, dass wir uns um die besten Arbeitsmethoden bemühen und so seinem Namen in der Welt Ehre machen. Darüber hinaus sollen wir seinem Vater unsere Liebe und Hingabe erweisen, von dem gesagt ist. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Nie hat Christus uns zugesichert, dass Charaktervervollkommnung leicht zu erreichen sei. Ein edles, ausgewogenes Wesen wird nicht angeboren und fällt einem auch nicht von selbst zu. Vielmehr erlangt man es in persönlicher Anstrengung durch die Verdienste und die Gnade Christi. Gott verleiht die Fähigkeiten, die Geistesgaben, und wir formen den Charakter, und zwar in einem harten, unnachgiebigen Kampf mit dem Ich. Viele Schlachten gegen die ererbten Neigungen sind zu schlagen. Bei strengster Selbstkritik dürfen wir es nicht zulassen, dass ein einziger ungünstiger Charakterzug bestehen bleibt. Niemand sage: Ich kann meine Fehler und Schwächen nicht ablegen. Wenn du zu diesem Ergebnis kommst, wirst du das ewige Leben sicher nicht ererben. Denn dein Nichtkönnen liegt allein in deinem Willen. Willst du nicht, dann kannst du auch nicht überwinden. Die eigentliche Schwierigkeit entsteht nämlich aus der Verderbnis eines ungeheiligten Herzens und aus der fehlenden Entschlossenheit, sich Gott ganz zu unterstellen. Viele sind von Gott so reich mit Gaben ausgestattet worden, dass Sie Ausgezeichnetes leisten könnten. Dennoch bringen Sie nur wenig vor sich, weil Sie nur wenig versuchen. Tausende verzetteln ihre Lebenszeit, als gäbe es für sie gar kein Ziel, keinen Lebenszweck. Solche Menschen werden denn auch eine Belohnung bekommen, die ihren Werken entspricht. Denk daran, dass du nie ein höheres Ziel erreichen wirst, als du dir setzt. Stecke dir also ein hohes Ziel und steige Schritt für Schritt, auch wenn es Schmerz, Selbstverleugnung und Aufopferung kostet, die ganze Stufenleiter des Fortschritts hinauf. Davon lass dich durch nichts abhalten. Kein Mensch ist so fest in die Maschen des Schicksals verstrickt, dass er fortan hilflos und unsicher bleiben müsste. Widrige Umstände müssen viel mehr als Anreiz zur Überwindung dienen. Wer ein Hindernis niederbricht, gewinnt daraus neue Kraft und neuen Mut, auf seinem Wege weiterzukommen. Gehst du in der rechten Richtung fest entschlossen voran, dann helfen die Umstände dir und hindern dich nicht mehr. Trachte danach, zur Ehre deines Meisters jede gute Eigenschaft zu pflegen. In jeder Phase deiner Charakterbildung musst du Gott gefallen, und du kannst es auch. An Henoch, der in einer verderbten Zeit lebte, hatte er Freude, und auch heute noch gibt es Henoche, wie in den Tagen der Vorzeit. Sei standhaft wie Daniel, der treue Staatsmann, der sich durch keine Versuchung beirren ließ. Enttäusche Christus nicht, der dich so liebte, dass er sein Leben gab, um deine Sünden zu tilgen. Er spricht: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das behalte vor Augen. Hast du gefehlt, so erringst du sicher doch noch einen Sieg, wenn du deine Fehler einsiehst und sie dir als Warnlichter dienen lässt. So kannst du die Niederlage in einen Sieg verwandeln, zur Enttäuschung deines Feindes und zur Ehre deines Erlösers. Ein Charakter, gestaltet nach dem göttlichen Ebenbild, ist der einzige Reichtum, den wir von dieser Welt in die andere hinüberbringen können. Wer hier in die Schule Christi gegangen ist, kann das Erreichte in die himmlischen Wohnungen mitnehmen und dort immer noch weiter ausbilden. Wie wichtig ist also die Entwicklung des Charakters in diesem Leben? Himmlische Wesen wollen dem hilfreich zur Seite stehen, der gläubig entschlossen eine solche Charaktervollkommenheit anstrebt, die zu vollkommenem Handeln führt. Jedem, der diese Aufgabe ausführt, versichert Christus: Ich bin zu deiner Rechten, um dir beizustehen. Durch das Zusammenwirken mit dem Willen Gottes wird der Wille des Menschen allmächtig. Was immer Gott befiehlt, ist durch seine Macht auch ausführbar. Denn alle Aufträge Gottes sind zugleich Befähigungen. Geistige Fähigkeiten. Gott verlangt, dass wir unsere geistigen Fähigkeiten weiterbilden. Er will, dass seine Diener höhere Intelligenz und klarere Unterscheidungskraft besitzen als der Weltmensch. Solche, die zu gleichgültig oder zu träge sind, um tüchtige, gut unterrichtete Arbeiter zu werden, missfallen ihm. Wir sollen ihn von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allen Kräften und all unserem Gemüt lieben. Dies legt uns die Verpflichtung auf, auch unsere Verstandeskraft zu ihrer höchsten Entfaltung zu bringen, damit wir unseren Schöpfer mit allem Gemüt erkennen und lieben können. Je mehr der Verstand vom Heiligen Geist beherrscht wird und je sorgfältiger er ausgebildet wird, desto nützlicher wird er sich im Dienste Gottes erweisen. Gott kann und wird einen ungebildeten, der sich ihm geweiht hat und von dem Verlangen erfüllt ist, anderen zum Segen zu werden, durchaus in seinem Dienst gebrauchen. Wer aber außer solcher Hingabe auch noch über eine gründliche Erziehung und Ausbildung verfügt, kann natürlich viel mehr für Christus tun und hat dem anderen viel voraus. Der Herr wünscht, dass wir alle nur irgendwie erreichbaren Bildungsmöglichkeiten ausnützen, damit wir später anderen unsere Kenntnisse weitervermitteln können. Niemand weiß, wo und wie er einst berufen wird, für Gott zu arbeiten oder zu sprechen. Allein unser himmlischer Vater sieht, was aus einem Menschen werden kann. Vor uns liegen oft Möglichkeiten, die wir in unserem Kleinglauben nicht erkennen. Wir müssen unseren Geist so schulen, dass wir, wenn nötig, die Wahrheit des Gotteswortes vor den höchsten irdischen Autoritäten in einer Weise vorführen können, dass sein Name geehrt wird. Wir dürfen keine Gelegenheit ungenutzt vorübergehen lassen, uns geistig für das Werk Gottes fähig zu machen. Wenn du als Jugendlicher eine Ausbildung brauchst, so gehe mit Entschlossenheit daran, sie zu erlangen. Warte nicht, bis sich dir eine Tür öffnet. Öffne sie dir selbst. Ergreif selbst jede kleine Gelegenheit zum Lernen. Sei sparsam und gib kein Geld für teure Gaumengenüsse und Vergnügungen aus. Sei entschlossen, so nützlich und tüchtig zu werden, wie Gott dich haben will. Was du tust, das tue gründlich und gewissenhaft. Nimm jede sich bietende Gelegenheit wahr, deinen Verstand zu schulen. Verbinde das Studium von Büchern mit nützlicher körperlicher Arbeit und sichere dir durch stetes Bemühen, Wachsamkeit und Gebet die Weisheit, die von oben kommt. So schaffst du dir eine wirklich allseitige Bildung. Da sie auch den Charakter umfasst und dir Einfluss auf andere Menschen verleiht, wirst du in den Stand versetzt, andere auf den Pfad der Gerechtigkeit und Heiligkeit zu führen. Wir könnten bei unserer Selbsterziehung viel mehr erreichen, wenn wir uns der Möglichkeiten und Vorrechte, die wir besitzen, bewusst wären. Wahre Erziehung ist mehr als das, was die Universitäten vermitteln können. Zwar darf das Studium der Wissenschaften keineswegs versäumt werden, doch eine noch höhere Bildung erlangen wir nur durch die lebendige Verbindung mit Gott. Jeder Studierende sollte deshalb mit der Bibel in der Hand Umgang mit dem großen Lehrer pflegen. Sein Geist sollte so erzogen werden, dass er es mit Schwierigkeiten bei der Suche nach der göttlichen Wahrheit ehrlich aufnehmen kann. Wer nach Erkenntnis hungert, um seinen Mitmenschen zum Segen sein zu können, wird selbst von Gott gesegnet werden. Durch das Studium des Wortes Gottes werden seine Geisteskräfte zur höchsten Entfaltung gebracht. Er wird neue Fähigkeiten entwickeln und erweitern, und sein Verstand wird an Stärke und Tüchtigkeit zunehmen. Wer für Gott wirken will, muss Selbstzucht üben. Sie erreicht mehr als Beredsamkeit und glänzendste Begabung. Ein einfacher Mensch, der sich selbst richtig in der Gewalt hat, vollbringt mehr und Wertvolleres als ein anderer, der trotz bester Erziehung und höchster Begabung ohne Selbstdisziplin dahinlebt. Die Redegabe. Die Redegabe ist ein Talent, das sorgfältig gepflegt zu werden verdient. Von allen Gaben Gottes stiftet keine so reichen Segen wie sie. Mit unserer Stimme überzeugen und überreden wir. Mit ihr opfern wir Gott Gebet und Dank und erzählen wir anderen von der Liebe unseres Erlösers. Wie wichtig ist es also, Stimme und Rede so auszubilden, dass sie möglichst viel Gutes wirken können? Mit der Pflege und dem rechten Gebrauch der Sprache liegt es sehr im Argen, sogar bei Leuten von Einsicht, die für Christus tätig sind. viele lesen und reden so leise oder so schnell, dass man sie kaum verstehen kann. Manche haben eine breite und undeutliche Aussprache. Andere sprechen so hoch, scharf und schrill, dass man Schmerzen bekommt, wenn man es sich anhören muss. Bibeltexte, Lieder, Berichte und Bekanntmachungen werden in den öffentlichen Versammlungen oft in einer Weise vorgetragen, dass alle Kraft und aller Nachdruck verloren geht. Ja, dass man bisweilen so gut wie nichts versteht. Solche Übel können und müssen beseitigt werden. Die Bibel gibt uns diesbezüglich eine Anweisung. Von den Leviten, die in den Tagen Esras dem Volk aus der Schrift vorlasen, heißt es: Und sie legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, so dass man verstand, was gelesen worden war. Jeder kann es durch Fleiß und Anstrengung dahin bringen, verständlich vorzulesen und betont, klar und eindrucksvoll zu reden. Das alles steigert unsere Wirksamkeit im Werke Christi ganz erheblich. Jeder Christ ist berufen, andere mit den unerforschlichen Reichtümern Christi bekannt zu machen. Deshalb muss er auf Vollkommenheit der Rede hinarbeiten. Er muss das Wort Gottes so vortragen, dass es auf seine Hörer anziehend wirkt. Gott will nicht, dass die Fülle der Gnade, die er über die Welt ausgießt, durch die Ungeschlachtheit seiner menschlichen Werkzeuge herabgewürdigt oder in ihrer Kraft geschmälert wird. Wir müssen auf Jesus, das vollkommene Vorbild, blicken, müssen um die Hilfe des Heiligen Geistes beten und uns bemühen, in seiner Kraft jedes Glied unseres Körpers so auszubilden, dass es seine Aufgabe möglichst fehlerfrei erfüllen kann. Das gilt besonders von denen, die zur Öffentlichkeitsarbeit berufen sind. Jeder Prediger und jeder Lehrer muss sich stets bewusst sein, dass er eine Botschaft von ewiger Bedeutung verkündet. Er muss ferner daran denken, dass die Wahrheit, die er predigt, ihn am jüngsten Tag richten wird. Es gibt Menschen, bei denen hängt Annahme oder Ablehnung der Botschaft davon ab, wie sie ihnen verkündet wird. Hier kommt es darauf an, dass das gesprochene Wort sofort Verstand und Herz beeindruckt. Die Sprache muss also langsam, deutlich und dem Ernst und der Bedeutung ihres Inhaltes angemessen sein. Die Pflege und der rechte Gebrauch der Sprache ist in allen Bereichen christlichen Wirkens wichtig, auch im Familienleben und im Umgang miteinander. Wir müssen uns einen angenehmen Tonfall und eine saubere, korrekte Ausdrucksweise angewöhnen, eine Sprache also, die freundlich und höflich ist. Liebenswürdige Rede ist für die Seele das, was Tau und sanfter Regen für das Land sind. Von Christus sagt die Schrift, und er wisse, mit dem Müden zur rechten Zeit zu reden. Der Herr verlangt von uns, eure Rede sei allezeit freundlich, so dass sie gut ist. Gerade beim Versuch, andere zu ändern oder zu bessern, müssen wir sorgfältig auf unsere Worte Acht geben. Können sie doch ein Geruch des Lebens zum Leben, aber auch des Todes zum Tode sein? Manche bedienen sich, wenn sie andere tadeln oder beraten, einer scharfen, strengen Sprache, die ganz und gar nicht geeignet ist, wunde Seelen zu heilen. Unangebrachte Ausdrucksweise kann den irrenden Gesprächspartner reizen, ja, zur Auflehnung veranlassen. Alle, die die Grundsätze der Wahrheit in der Öffentlichkeit vertreten wollen, brauchen das himmlische Öl der Liebe. Tadel muss unter allen Umständen liebevoll vorgebracht werden. Nur so wirken die Worte bessernd, nicht erbitternd. Christus will uns durch seinen Heiligen Geist die Kraft dazu geben. Dies ist sein Werk. Kein Wort darf unbedacht fallen. Keine Überrede, kein leichtfertiges Geschwätz, kein verdrießliches Murren, keine unreine Andeutung kommt dem über die Lippen, der Christus nachfolgt. Der Apostel Paulus schreibt unter der Eingebung des Heiligen Geistes: Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Munde gehen. Der Ausdruck faules Geschwätz meint nicht nur wirklich abscheuliche Worte, sondern jede Rede, die im Gegensatz steht zu den heiligen Grundsätzen und zum reinen, unbefleckten Worte Gottes. Ferner bedeutet er alle unsauberen Anspielungen auf das Böse, die zu großer Sünde führen können, wenn man ihnen nicht energisch begegnet. Jede Familie und jeder einzelne Christ hat die Pflicht, verderbter Rede den Weg zu versperren. In Gesellschaft von Leuten, die sich unbedachtem Geschwätz hingeben, müssen wir möglichst dafür sorgen, dass das Gesprächsthema geändert wird. Mit Hilfe der Gnade Gottes können wir ohne Aufhebens Worte einflechten, die das Gespräch auf nutzbringende Dinge lenken. Besonders die Eltern müssen ihre Kinder zu richtigen Redegewohnheiten anleiten. Die beste Schule ist dafür das Familienleben. Von ganz klein auf muss man den Kindern beibringen, mit ihren Eltern und untereinander respektvoll und freundlich zu sprechen und nur sanfte, wohlanständige Worte zu gebrauchen. Wenn die Eltern jeden Tag bei Christus in die Schule gehen, dann lehren sie ihre Kinder durch ihr Beispiel, mit heilsamem und untadeligem Wort zu reden. Das ist eine ihrer größten und verantwortungsreichsten Pflichten. Als Nachfolger Christi haben wir Worte zu wählen, mit denen wir uns in unserem christlichen Leben gegenseitig helfen und ermutigen können. Viel mehr als bisher sollten wir einander erzählen, welch herrliche Erfahrungen wir mit der Gnade und Güte Gottes und mit der unermesslich tiefen Liebe des Heilandes gemacht haben. Unsere Worte müssen Worte des Lobes und Dankes sein. Wenn Geist und Herz erfüllt sind von der Liebe Gottes, zeigt es sich unbedingt in unseren Gesprächen. Dann wird es uns nicht schwerfallen, das in Worte zu kleiden, was Teil unseres geistlichen Lebens geworden ist. Große Gedanken, edles Streben, klare Wahrheitsbegriffe, selbstlose Absichten, Verlangen nach Frömmigkeit und Heiligkeit, all das bringt als Frucht Worte hervor, die zeigen, welche Art Schatz wir im Herz haben. Wenn unsere Rede Christus offenbart, dann hat sie auch die Kraft, Seelen für ihn zu gewinnen. Wir müssen zu denen über Christus reden, die ihn nicht kennen. Auch darin sollten wir ihm nacheifern. Wo immer er war, in der Synagoge, am Wegrand, im Boot, das etwas vom Land abgestoßen war, auf dem Fest des Pharisäers oder am Tisch des Zöllners, überall sprach er zu den Menschen vom ewigen Leben. Die Natur und das tägliche Leben boten ihm genügend Anhaltspunkte für seine Worte der Wahrheit. Die Hörer fühlten sich zu ihm hingezogen, denn er hatte ihre Kranken geheilt, ihre Betrübten getröstet und ihre Kinder in die Arme genommen und gesegnet. Er brauchte nur den Mund zu öffnen, um ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Einigen war jedes seiner Worte ein Geruch des Lebens zum Leben. Genauso sollten auch wir wirken. Wo immer wir sind, sollen wir die Gelegenheiten ausnutzen, anderen vom Heiland zu erzählen. Wenn wir wie Christus Gutes tun, dann erschließen sich uns die Herzen wie einst ihm, und wir können, ohne im Mindesten aufdringlich zu sein, von dem erzählen, der auserkoren unter vielen Tausenden und lieblich ist. Das ist das Höchste, wozu wir unsere Redegabe benutzen können. Sie wurde uns verliehen, damit wir Christus als sündenvergebenden Heiland verkündigen können. Das Leben Christi übte einen unablässig ausdehnenden und unbegrenzt wirkenden Einfluss aus, der ihn mit Gott und allen Menschen verband. Durch Christus hat Gott in den Menschen eine Kraft wirksam werden lassen, die es ihnen unmöglich macht, sich selbst zu leben. Wir stehen jeder in Verbindung zu den Mitmenschen und tragen gegenseitige Verpflichtungen. Sind wir doch alle Teil von Gottes großer Familie. Niemand ist vom anderen unabhängig. Das Wohlbefinden des einen wirkt auch auf den anderen. Gott will, dass jeder sich als für das Wohlergehen des anderen unerlässlich fühlt und sich bemüht, dessen Glück zu fördern.